Chanten, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Sein Verhalten soll immer aufrichtig und einfach sein. Und obwohl er nicht neidisch ist, sondern jedem freundlich gesinnt, soll er die Gemeinschaft von Menschen, die nicht spirituell fortgeschritten sind, meiden. Erläuterung. Um im spirituellen Verständnis fortzuschreiten, muss man aus authentischen Quellen über spirituelles Wissen hören. Man kann die Realität spirituellen Lebens verstehen, indem man streng den regulierenden Prinzipien folgt und die Sinne beherrscht. Um solche Beherrschung zu erlangen, ist es notwendig, dass man gewaltlos und wahrheitsliebend ist, nicht stiehlt, sich von Sexualität zurückhält und nur das besitzt, was absolut erforderlich ist, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Man soll nicht mehr essen, als man braucht. Man soll nicht mehr Dinge ansammeln, als notwendig sind. Man soll nicht unnötig mit gewöhnlichen Menschen reden und man soll nicht den Regeln und Regulierungen ohne Sinn folgen. Man soll den Regeln und Regulierungen folgen, damit man tatsächlich Fortschritte machen kann. Es gibt 18 Qualifikationen, die in der Bhagavad Gita erwähnt sind, zu denen auch Einfachheit gehört. Man soll frei von Stolz sein, man soll keine unnötige Ehre von anderen verlangen und man soll gewaltlos sein. Amanitvang, Adambitvang, Ahimsa. Man soll sehr duldsam und einfach sein. Man soll den spirituellen Meister annehmen und man soll die Sinne beherrschen. Diese Regeln sind sowohl hier als auch in der Bhagavad Gita erwähnt. Man soll aus authentischen Quellen hören, wie man im spirituellen Leben fortschreitet. Solche Unterweisungen sollen vom Acharya aufgenommen und dann verinnerlicht werden. Hier ist besonders erwähnt, ihr wisst schon, Nama Sankirtanacha. Man soll den heiligen Namen des Herrn chanten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Entweder allein oder mit anderen. Die Chaitanya legte auf das Chanten dieser heiligen Namen des Herrn als dem Grundprinzip spirituellen Fortschritts besonderen Nachdruck. Ein anderes Wort, das hier gebraucht wird, ist Arjavena, was ohne Doppelsinnigkeit bedeutet. Also jetzt zu gerne das Englische. Sadashiva, du hast die Übersetzung auf dem Bauch. Ne? Ja. Es ist gut, also wie ich noch übersetzt habe in der alten Zeit, ich habe immer Wert gelegt, das Buch dann zu haben, weil wenn ich hier, ne, dann ist das akkurater. Ein anderes Wort, das hier gebraucht wird, ist Arjavena, was ohne Doppelzüngigkeit bedeutet. Doppelzüngigkeit. Duplicity wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Mein Gottgeweihter soll keine Pläne aus Selbstinteresse schmieden. Natürlich müssen Prediger einmal oder manchmal einen Plan entwerfen, um die Mission des Herrn unter geeigneter Leitung auszuführen. Doch was persönliches Selbstinteresse betrifft, so soll ein Gottgeweihter immer ohne Doppelzüngigkeit sein und die Gemeinschaft von Menschen meiden, die im spirituellen Leben nicht fortschreiten. Ein anderes Wort ist Arja. Arjas sind Menschen, die sowohl im Wissen vom Krishna-Bewusstsein als auch im materiellen Wohlstand Fortschritte machen. Der Unterschied zwischen den Arya und dem Nicht-Arya, das heißt dem Sura und dem Asura, wird an ihrem spirituellen Fortschritt deutlich. Gemeinschaft mit Menschen, die nicht spirituell fortgeschritten sind, ist verboten. Sri Chaitanya riet, Asatsanga Tyaga. Man soll Menschen, die dem Zeitweiligen verhaftet sind, meiden. Asat ist jemand, der zu sehr an materiellen Dingen hängt, der kein Geweide des Herrn ist und der zu sehr Frauen oder genussreichen materiellen Dingen verhaftet ist. Eine solche Person ist der Vaishnava Philosophie gemäß eine Persona non grata. Ein Gottgeweihter soll auf seine erworbenen Güter nicht stolz sein. Die Kennzeichen eines Gottgeweihten sind Bescheidenheit und Demut. Obwohl er spirituell sehr fortgeschritten sein mag, wird er immer bescheiden und demütig bleiben, wie Kaviraj Goswami und alle anderen Vaishnava uns durch ihr persönliches Beispiel gelehrt haben. Chaitanya Mahaprabhu lehrte, dass man demütiger sein soll als das Gras auf der Straße und duldsamer als ein Baum. Man soll nicht stolz oder fälschlich eingebildet sein. So wird man mit Gewissheit im spirituellen Leben fortschreiten. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shyamina Dhinamine Gottgeweihter soll immer versuchen, von spirituellen Themen zu hören. Und er soll seine Zeit immer nutzen, den heiligen Namen des Herrn zu chanten. Sein Verhalten soll immer aufrichtig und einfach sein. Und obwohl er nicht neidisch ist, sondern jedem freundlich gesinnt, soll er die Gemeinschaft von Menschen, die nicht spirituell fortgeschritten sind, meiden. Dieser Text ist dem Kapitel entnommen. Sri Kapila erklärt hingebungsvolles Dienen. In diesen Texten werden Unterweisungen gegeben, wie die Votis in der Bhakti Fortschritte machen können. Ach, das ist hier ja. Also, da musste man ein Bild machen für eine Goloka Dhamma Slideshow. Also Kürbis ist ein Segen, ne? Für wie viele Mahlzeiten wird der wohl reichen? Eine sind 70 Personen oder 30, 40 Personen? 30, ja. Sehr gut machst du das. Wollte ich aber nicht irritieren. Ich weiß, wenn man so in der Öffentlichkeit performt, dann ist man manchmal nervös. Unglaublich. Sorry, ich bin noch jung geblieben. Will er den Kerne drin? Vielleicht ja auch Juwelen heute. Also, sorry, entschuldigt. Ich konzentriere mich jetzt, keine Sorge. Also, Kinder, jetzt wird sich konzentriert auf den Text. Im vorangegangenen Text hatte Kapila Dev etwas sehr Nices über die Deity-Verehrung gesagt. Ein Gottgeweihter soll regelmäßig meine Statuen im Tempel sehen meine Lotusfüße berühren und mir Dinge zur Verehrung und Gebete darbringen. Ich glaube, wir sehen hier diesen Charakter dieser Unterweisung. Es sind sehr praktische Unterweisungen, die uns anhalten, unsere Sinne nach und nach in Krishnas Dienst zu stellen. Bei der Verehrung der Bildgestalt ist es sehr klar, wir gehen regelmäßig in den Tempel und sehen regelmäßig immer die Deities. Wir berühren Krishnas Lotusfüße, wenn wir Pujaris sind oder wenn wir Devotees sind, die zum Darshan kommen, machen wir unsere Ehrbietung vor den Lotusfüßen des Herrn und berühren im Geiste die Lotusfüße des Herrn, um uns ganz Krishna auszuliefern in unserem Leben. Und wir bringen Dinge zur Verehrung und Gebete dar. Unser Pujari-Department hier in Golokadam hat beschlossen, für den Sommer öfters Prozession zu machen über das Gelände, wo die Votis die Möglichkeit haben, Krishna Dinge zur Verehrung darzubringen. Vielleicht auch, dass wir dazu kommen, mit den Prozessionen manchmal zu Häusern der Grihastas zu kommen, sodass die Grihastas bei sich die Deities empfangen können und vielleicht verehren können auf ihre Art und Weise. So, der ganze Prozess des hingebungsvollen Dienstes besteht auf einer Weise darin, dass die Sinne der bedingten Seele in dem beschäftigt werden, wo die Sinne der befreiten Seele beschäftigt sind. Ich will das nochmal wiederholen. Der ganze Prozess des hingebungsvollen Dienstes besteht darin, die Sinne der bedingten Seele in dem Sinne zu beschäftigen, wo die Sinne der befreiten Seele beschäftigt sind, nämlich in der Verehrung Krishnas. Hier gibt es ein sehr interessantes spirituelles Prinzip, was einzuhalten ist. Wenn wir unsere Sinne in Krishnas Dienst beschäftigen, sind wir befreit. Ob wir das im materiellen Leben tun oder im spirituellen Sinne leben, ist an und für sich zunächst einmal für unsere Betrachtung egal. Prabhupada hat einmal spirituelles Leben so beschrieben. Spirituelles Leben wird dann ausgeführt, wenn das Zentrum unserer Wünsche darin besteht, Krishna zufriedenzustellen. Zentrum unserer Wünsche, also das, worum es uns geht, ist Krishna zufriedenzustellen. Materielles Leben ist, wenn das Zentrum unserer Wünsche darin besteht, uns selber zufriedenzustellen. So ganz einfach. Und so wie das Prabhupada immer macht, so eine ganz pragmatische, praktisch anwendbare Definition von spirituellen und materiellen Leben. Ein Devotee in seinem Leben, der wirklich Devotional Service ausführen möchte, muss hier ansetzen. Wen will ich zufriedenstellen in meinem Leben? Zuerst wird es so sein, dass wir ein bisschen Krishna zufriedenstellen wollen und am meisten uns selber. Wie eines der Grundformeln des Lebens, in dem ich groß wurde, hieß: jedem das Seine. Wir waren also wir wurden in Ethik ausgebildet, und mir das Meiste. Das ist so am Anfang, also ich weiß nicht, ob ihr auch diese Dinge so ausgesprochen hatte. In unserer Familie war es üblich, Dinge auf den Punkt zu bringen, und wir haben gesagt, wir machen materielles Leben. Jedem das Seine, wir wollen also jedem was gönnen, also ethisch, aber mir doch das Meiste. Das war ganz klar, also das wurde am Frühstückstisch besprochen, wie man sein Leben führen sollte. So im Krishna-Bewusstsein ist es halt wichtig, dass wir mit diesen anderen Paradigmen dieses Umdenken machen und langsam dazu kommen, Krishna zufriedenzustellen. Am Anfang wird es so sein, dass wir Krishna noch nicht so sehr zufriedenstellen, aber sehen, was springt dabei für mich heraus, werde ich glücklicher hier. Und dann sollte aber mehr und mehr in unserem Leben Raum eingeräumt werden, etwas für Krishna zu tun. Ramgopal, was tust du heute für Krishna? Das ist wirklich die Frage. Zum Beispiel beim Chanten kann man sagen, ich glorifiziere Krishna. Das kann man sich richtig vornehmen. Heute chante ich für Krishna. Oder beim Puja-Service macht man Puja und gibt wirklich Krishna etwas. Ja, ich war gestern bei einem Grihastha gar nicht eingeladen. Ich hatte mich selber eingeladen und bin einfach in die Wohnung gepoltert und weil es so kalt draußen war, man konnte ja nicht drin in der Kälte stehen bleiben. Und habe den Grihastha gesehen, wie er seinen Deti verehrt hatte und fand das eine unglaublich spirituelle Atmosphäre in dem Haus. Er hat etwas getan, was wirklich sich nur in der Tätigkeit für Krishna erschöpft hat. So, das ist sehr wichtig, dass wir in unserem spirituellen Leben diese Inseln, wo wir das machen, immer größer werden lassen. Wo wir etwas selbstlos für Krishna tun, dann ist spiritueller Fortschritt wirklich möglich und da können wir von spirituellem Leben sprechen. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatams gibt es eine sehr, sehr interessante Beschreibung über Krishnas Flötenspiel. Sehr interessant. Krishna ist unter dem Vansivata-Baum in Vrindavan und spielt auf seiner Flöte. Eine sehr interessante Sache. Krishna. Da kommen wir gleich in ein ganz tiefes Thema hinein. Und die Gopis hören jetzt das Krishnas Flötenspiel in ihrem Zuhause, wo sie für ihre Familien sorgen und so weiter, und reagieren jetzt auf das Flötenspiel Krishnas. Es wird beschrieben, als Krishna das erste Mal Srimati Radharani sah, ist sein Herz unglaublich zu Radha angezogen worden. Aber dann hörte er, dass sie mit jemand anderem verheiratet sei. Wie ein Gerücht hörte er das. Und er war es war so schwierig für ihn, so wird es im Lila beschrieben, dass Krishna zum Flötenspiel griff. Manche Leute greifen, wenn es schwierig wird zum Leben, müssen jetzt was machen und gehen zu einer Beschäftigung hin, wie dem Skifahren zum Beispiel, nicht, dass sie mal auf was anderes kommen. So Krishna griff zum Flötenspiel. Mit großer, hier Gott sehnt sich so sehr nach dem liebevollen Austausch. Und spielte uns zu. Was er als erstes sah, ist, dass sein Flötenspiel eine magische Wirkung hatte. Die Steine schmolzen nämlich und die sich bewegenden, also die unbeweglichen Dinge wurden beweglich und die sich bewegenden Dinge erstmal, wie die Yamuna, hörte auf zu fließen. Das stellte Krishna fest, dass er eine magische Wirkung in seinem Flötenspiel hatte. Dann war es so, dass Krishnas Flötenspiel tatsächlich auch die Tiere anzog. Aber Krishna übte weiter und die Tiere wurden angezogen zu ihm. Die Rehe kam anspaziert, um Krishnas magisches Flötenspiel zu hören und blieben still. Das heißt, dass die Kühe so bezaubert waren von dem hypnotischen Klang von Krishnas Flötenspiel, dass sie beim Kauen aufhörten zu kauen und das Gras fiel ihnen aus dem Mund, was also völlig untypisch für Kühe ist. Die Kälber, die gerade bei ihren Müttern tranken, die blieben einfach so stehen mit geöffneten Mäulchen. So. Dann merkte Krishna, oh, jetzt, mein Flötenspiel ist wirklich gut und jetzt lerne ich zu flöten, dass ich die Gopis anrufe. Und besonders eine Gopi will ich rufen, nämlich Srimati Radharani. Krishna kam auf diesen Gedanken, weil Vrindadevi hatte im Wald von Vrindavan ganz deutlich eine handschriftliche Notiz von Radharani aufgehängt. In dieser handschriftlichen Notiz hatte Radharani beschrieben, dass sie ganz identische Gefühle für Krishna hatte, wie Krishna für sie. Und das ermutigte Krishna natürlich unglaublich. Radharani schrieb da, dass sie ein Problem hatte. Seitdem sie von Krishna gehört hatte, konnte sie nur an Krishna denken. Seitdem sie einen Jungen gesehen hatte an der Yamuna, konnte sie nur an diesen Jungen an der Yamuna denken. Und seitdem sie das Flötenspiel gehört hatte, was vom Vansivata kam, konnte sie nur an diese Flöte von Vansivata denken. Und sie dachte, was ist mit mir los? Meine Zuneigung ist in drei geteilt. Das ist ein Problem. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Man kann doch nicht drei Personen auf einmal in dieser Weise leben, wie es eben im Purvarag der Fall ist. Purvarag heißt diese Gefühle, die man hat vor der Begegnung. Das muss auf eine Person konzentriert sein. Selbst in dieser Welt ist das schon bekannt. Wenn man jetzt drei gleich stark liebt, dann ist man ja gedrittelt oder geviertelt oder so. Ne? So Radharani dachte, was ist mit mir los? Ich fühle zu diesen drei Personen die gleiche Anziehung. Krishna las das und wusste natürlich, ja, ich bin das doch. Der Name Krishna, das bezieht sich an mich, den Jungen, den sie am Yamuna gesehen hat, das bin ich, und mit dem Flötenspiel, das bin ich. Also es ist ja super. Radharani ist auch zu mir angezogen. Also es ist nicht unerwiderte Liebe. Und so spielte er Flöte, um dann die Gopis, insbesondere Radharani, in den Wald zu bringen. Nun, bei der ersten Begegnung kam es nicht dazu, dass Radharani dabei war. Denn Radharani war, als sie den magischen Flötenklang von Krishna gehört hatte, in Ohnmacht gefallen und blieb in 6 Stunden lang in dieser Ohnmacht. Sie hielt sich auf sie wurde von Purnamasi betreut, die eine Hütte an der Yamuna hat, die so aus Stroh, eine Strohhütte eigentlich ist. Und alle Gopis kamen zu Krishna, außer eben diese eine Gopi, Shrimati Radhika, die dort betreut wurde von Purnamasi. Aber später kam auch Shrimati Radharani. So, in diesem, wo das alles beschrieben wird, diese sehr vertraulichen Dinge, von denen ich euch eine kleine Zusammenfassung gegeben habe, in diesem Teil wird ein ganz wichtiger philosophische Erklärung gegeben für uns von Vishwanath Chakravarti Thakur. Es gab nämlich Gopis, die von ihren Verwandten festgehalten wurden und die auf diese Weise nicht dem Ruf der Krishnas folgen konnten. Und das heißt, wenn der Ruf Krishnas ertönt, ist dieser Ruf so zwingend wie der Ruf des Todes. Man muss folgen. Ihr kennt das vielleicht von euch selber, als ihr in eurem Leben auf der Ebene, auf der wir sind, den Ruf Krishnas folgen, da habt ihr alles stehen gelassen. Familien, manche haben ihre Ausbildung abgebrochen. Ich kenne eine Mataji, die hat 14 Tage vor dem Abitur einfach gesagt, nein, ich folge dem Ruf Krishnas, und hat die Abitur nicht gemacht. Etwas, wo heutzutage die Devotees anders drüber denken als damals und so weiter. Also man muss folgen, wenn der Ruf wirklich, wenn man den richtig hört, dann muss man folgen. Ich weiß nicht, damals bei euch, als ihr gejoint war, ich glaube, keiner hätte euch davon abbringen können, nicht zu joinen. Bei mir war es der Spiegel, das deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel, was gesagt, bleiben Sie zu Hause. Aber ich habe gesagt, nein, mein liebes deutsches Nachrichtenmagazin, es geht nicht. Der Ruf ist stärker als der Ruf der Welt im Augenblick. Da muss man folgen, das kann man tun. So, das war bei diesen Gopis auch der Fall. Und es wird dann beschrieben, wie also manche Gopis gehen konnten und andere wurden also physisch eingesperrt, hinter Tore und Gitter gebracht und konnten nicht kommen, sind dann aber, hört euch das an, in so einen Trennungsschmerz nach Krishna verfallen, dass sie doch in ihren spirituellen Körpern Krishna aufgesucht haben. Ne? Wenn ihr euch das vorstellen könnt. Die sind einfach in ihren spirituellen Körpern gegangen, denn für den spirituellen Körper gibt es ja keine Türen, durch die er nicht durchkommt. Das ist feiner als das feinste materielle Element, und das heißt, dass es dieses Element durchdringen kann. Also da gibt es nichts, was einen einsperrt. Ja, und da in dieser Erläuterung, und da so komme ich überhaupt auf das ganze Thema, sagt Vishwanath Chakravarti Thakur etwas, was wirklich für jeden einzelnen Devotee hierfür von allergrößter wichtig ist. Gerade für uns Golokadamis ist das, glaube ich, sehr wichtig. Vishwanath Chakravarti Thakur diskutiert in dieser Erläuterung, was es bedeutet, sein Leben zu spiritualisieren. Ich möchte hier mal fragen, was sind eure Konzepte? Ihr habt sicherlich darüber nachgedacht. Wie könnt ihr euer Leben mehr spirituell machen? Bitte nicht solche Dinge sagen wie Halke Schnatschanten an dieser Stelle, weil das ist immer richtig. Ganz konkret, wie können wir unser Dasein spiritualisieren? Es ist das Jahr 2002. Wie können wir spiritueller werden? Was müssten wir dazu tun? Was für ein Prinzip müssten wir anwenden? Authentischer werden. Was meinst du hier damit? Ja, wir müssen umsetzen, was wir predigen. Ja? Also authentisch werden in dem Sinne, indem wir das, was wir predigen oder was wir auch für wichtig halten, vielleicht sogar für richtig halten, umsetzen. Mhm. Ja. Meinst du das genau oder denkst du, das ist, was du meinst? Oder denkst du mehr daran, authentisch, ja, man muss seinen Platz im Leben finden und so, das ist ja auch, das gehört mit dazu. Mhm. Gut. Mhm. Ja. Es geht darum, ja. Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Man selbst hat seine Konzepte, wie wir spiritueller werden können, aber Krishna gibt ja auch Hilfestellungen. Und dass man es lernt, diese Hilfestellungen zu erkennen und zu sehen. Mhm. Es geht, die Frage ist, wie spiritualisieren wir unser Leben? Mhm. Die Gemeinschaft der Devotis so zu spiritualisieren und so zu gestalten, dass es einem wirklich hilft, das Leben zu spiritualisieren. Das ist auch eine sehr schöne Erklärung. Mhm. Das ist eine sehr persönliche Antwort. Es geht also darum, wir haben gerade gesagt, unsere Familie bekommt Detis und das ganze Puja-Paraphernalia und wir werden anfangen mit einem regelmäßigen Puja und dann auch in der Zusammenarbeit, in einem service-orientierten Zusammenarbeit mit dem Sangha-Büro. Ja, das ist ja. Ja, dass man bei sich die Motivation hinterfragt, warum man Krishna eigentlich dient. Mhm. spirituelle Eindrücke sammeln. So kann ich mein Leben spiritualisieren und die materiellen auswechseln. Mhm. Das ist ein ganz schön großes Unterfangen. Also, ja, aber... yes. Wie kann ich mein Leben spiritualisieren, Manjulali? How can I spiritualize my life? Du dienst schon den ganzen Tag den Detis. Das ist, any idea you have for this? Also, Manjulali sagt mehr, über Krishna zu hören und auf die Qualität meines Services zu achten und die zu verbessern. Hm. Ja, ich glaube, es ist eine interessante Frage. Werde ich deine Hand, Gruppeli, hast du dir dazu Gedanken gemacht? Wie man. Es ist sehr gut, was die sagen, die Devotees, ne? Ja. Dein Leben spiritualisieren. Das ist interessant. Also vielen herzlichen Dank dafür. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von euch gern noch über diese Frage nachdenken möchten und sich vielleicht auch gar nicht so sicher fühlen, eine Antwort, die im privaten Bereich ihres Lebens hereingeht, in der großen Öffentlichkeit der Devotees zu sagen. Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt ein Prinzip, das eigentlich ihr alle sehr schön auch ausgedrückt habt in eurem, in dem, was ihr gesagt habt. Also dieses Prinzip, was ich euch jetzt gerne mitteilen möchte, also weitergeben möchte, ist, diesem Prinzip liegt vieles, was ihr gesagt habt, zugrunde. Also es ist sozusagen auf dem Grund davon. Und es kann eure Vorhaben, die ihr gesagt habt und die ihr auch noch nicht gesagt habt, weil ihr noch drüber nachdenkt, unglaublich fördern und unterstützen. Dieses spirituelle Prinzip, was Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, ist so genial in einer Weise dass, und so einfach, dass es wirklich lohnt, darüber nachzudenken und es in Beziehung zu euren Antworten zu setzen. Vishwanath Chakravarti Thakur sagte, ein Devotee spiritualisiert sein Leben in dem Maße, wie er in seinem Leben spirituelle Eindrücke, spirituelle Tätigkeiten dazu nimmt. Ein Devotee ist also spirituell auf einer hohen oder nicht so hohen Ebene entsprechend der Dinge, die er aufnimmt in seinem Leben, die er in sein Leben integriert. Ich möchte euch gerne das Beispiel von Nahrung geben. Wenn man gute Nahrung zu sich nimmt, gesunde Nahrung, dann bildet man in seinem Körper eine gewisse Gesundheit heran. Wenn man zum Beispiel in eine Ayurveda-Kur kommt, dann wird sehr viel Wert gelegt, dass man während der Panchakarma-Kur eine bestimmte Diät zu sich nimmt, die also bestimmte Voraussetzungen im Körper schaffen für die Heilung oder Heilkräftigkeit der Medikamente, die man einnimmt und der Anwendungen, die dort gegeben werden. Wenn man andere Speise zu sich nehmen würde, zum Beispiel Schlagsahne und Zwiebs die ganze Zeit, dann würde man die Voraussetzung schaffen für weitere Krankheitsbildung vielleicht sogar. Also wenn man das nur isst, ein bisschen ist ja okay und ist ja gut. So ist auch im spirituellen Leben. Es ist ganz wichtig, dass man sieht, was für Eindrücke oder was für Aktivitäten führt man sich zu. Ein Devotee, der nur spirituelle Tätigkeiten ausübt und nur spirituelle Eindrücke aufnimmt, wird sein Leben spiritualisieren können, während ein Devotee, der viele materielle Dinge tut und aufnimmt und so weiter, sein Leben wahrscheinlich materialisieren wird. Er wird mehr materiell sein. Es ist also wichtig, dass wenn wir unser Dasein spiritualisieren wollen, dass wir sehen, dass wir spirituelle Tätigkeiten ausführen und spirituelle Eindrücke machen. Deswegen sieht man bei Devotees sehr oft, dass sie sich Krishna-Bilder aufhängen, dass sie in ihrer Musiksammlung Krishna-Kassetten haben und dass sie spirituelle Literatur bevorzugen und so weiter. So nähern sie ihr spirituelles Dasein, sodass schließlich so etwas eintreten kann, dass man sein ganzes Dasein spiritualisiert. Das Beispiel hierfür ist Dhruva Maharaj, das wird von Rupa, von Vishwanath Chakravarti Thakur angeführt. Dhruva Maharaj hatte ja, obwohl er noch auf dieser Ebene war, seinen ganzen Körper spiritualisiert, durch spirituelle Tätigkeit. Als der Tod ankam, richtig in Person kam er an, so hört man, sah Dhruva Maharaj hin. Er sah aber auch das Fluggefährt, das ihm von Vaikuntha geschickt wurde, um ihn in die spirituelle Welt zu bringen. Und was er tat war, er trat in seinem spiritualisierten Körper auf den Kopf des Todes, schwupp, und benutzte den Tod als eine Stufe, könnte man sagen, um in das Vaikuntha-Gefährt zu kommen. Zu dem Zeitpunkt, wissen wir, guckte Dhruva Maharaj sich dann um, weil er sah seine Mutter nicht, die ihn so gütig auf den Weg gebracht hatte und sein Vartman Pradaksha Guru ist. Und er sagte zu seiner, er guckte so fragend um und die Vishnu-Dutas sagten, keine Sorge, für deine Mutter ist gesorgt. Wir wissen, du willst nicht zurück nach Hause gehen, ohne dass für deinen Vartman Pradaksha Guru gesorgt ist, deine Mutter. Keine Sorge, du kannst jetzt in diese Richtung schauen. Und er sah, wie seine Mutter Suniti ich weiß nicht, ob sie so gewunken hat, aber auf diesem Fluggefährt, auch ebenfalls auf einem eigens für sie vorgesehenen Fluggefährt, in die spirituelle Welt fuhr. Hare Krishna. Das ist doch eine sehr liebevolle Beziehung. Nun, Dhruva Maharaj ging in seinem gleichen Körper in die spirituelle Welt zurück. Das wird beschrieben. Und die Acharyas erklären das ein bisschen für uns. Wenn ihr eine Schatulle aus Eisen nimmt und sie vergoldet, dann sieht die Schatulle für alle Zwecke aus wie eine Goldschatulle. Wie ist aber, da ist schon ein Eisen da, darunter, was eben vergoldet mit einem Goldbelag überdeckt ist. So ist auch ein spiritualisierter Körper zu verstehen. Natürlich geht er noch in das Badezimmer, der spirituelle Körper, aber durch die Tätigkeit ist er so von spiritueller Energie überzogen, dass er in dieser Form zurückgeht. Wie die Goldschatulle, die sieht in der Form genauso aus wie eine Goldschatulle, so ist auch der spirituelle Körper in seiner Form, die da ist, so wie der andere Körper in diese Form geht zurück. Manchmal geht es auch das Ganze geht zurück. Darüber habe ich noch nicht so geforscht. Aber dieses Beispiel wird gegeben. So vergoldet man sein Dasein, wenn man so will, indem man sieht, dass man mehr und mehr spirituelle Tätigkeiten ausübt. Und dass man eine wichtige Vergoldungsmethode ist von unserem Vishwadeva Prabhu gesagt worden. Es ist ja klar, dass in der materiellen Welt noch materielle Eindrücke auf uns zugehen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag vor dem Detich stehen, zum Beispiel. Oder wir können auch noch nicht, die meisten von uns können noch nicht, weil es noch nicht an der Zeit ist, den ganzen Tag Hare Krishna chanten in Vrindavan, zum Beispiel, oder so. Wir werden etwas tun müssen und wir werden mit der materiellen Energie in Kontakt kommen. Aber wenn wir mit der materiellen Energie in Kontakt kommen, können wir durch unser Krishna-Bewusstsein, was wir ja langsam entwickeln, auch diesen Kontakt völlig spiritualisieren. Wenn wir in der Arbeit, manche von uns arbeiten oder verteilen Prasadam und haben sehr viel Kontakt mit den Menschen im materiellen Arbeitsfeld, oder jeder hat mit der materiellen Energie von morgens bis abends zu tun, auch die Prediger mit ihren Telefonaten und so weiter und den ganzen Konzepten, mit denen sie umgehen. Das ist ganz schön viel materielle Energie, was da über den Tisch kommt. Man soll sehen, dass man seine Krishna-bewusste Sicht teilt, indem man einfach in dieser Übung bleibt. Was kann mich Krishna lehren? Ich habe gerade gestern mit einem Elternpaar gesprochen, für das wir alle beten sollen, und ich möchte euch alle wirklich beten. Bitten dazu Kunya Bihari und Ramani. Ich glaube, dass einige von euch sie kennen. Haben ihr zweites Kind geboren. Zweites Kind geboren. Das Kind ist, Ramani spürte plötzlich, dass das Kind unglaublich ruhig im Bauch war und unheimlich ruhig im Bauch war. Sie rief sofort ihre Hebamme an und die Hebamme hat schnellstens zur Klinik, und dann wurden die Apparaturen angesetzt, so, ich glaube, wo man das Herz des Babys messen kann, und das, man stellte vor, das war ganz flach, der Herzschlag, und sofort musste es dann zu einer operativen Geburt kommen, und das Kind wurde sofort unter den Brutkasten gebracht und liegt da. Ramani hat es beschrieben, ich konnte es noch nicht einmal auf den Arm nehmen, und es liegt dort und wird ernährt durch die Nase, wird es künstlich beatmet, und der Bauch wird durch eine Magensonde nimmt man das, wird es ernährt künstlich. Dann hat es Antibiotika, die es kriegen muss, Morphium wegen dem Schmerz, und es liegt nur an Kabeln, nur Kabeln, 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 sehe ich von meinem Kind. Und natürlich beten die Eltern jetzt sehr um das Kind, für das sie große Liebe und Zuneigung empfinden. Und sie haben, ich möchte euch bitten, wenn ihr den kleinen Benjamin heißt, in eure Gebete einschließt, das wäre sehr gut. Und auch die Eltern natürlich, die jetzt sehr stark geprüft werden von Krishna. Was mich aber sehr beeindruckt, was sie sagten, und das gleich davon, wie sie eben da, sie fragen sich natürlich, wie können wir Krishna in dieser Situation sehen und Krishna bewusst bleiben in dieser Situation, und machen sich sehr, sehr nice, also chanten dem Kind lange vor, dass es ihm gut geht, und haben schon festgestellt, dass es gut ist, wenn so spiritueller Klang dem Kind zu Ohren kommt, dass er ja um sein Leben ringt, in sehr dramatischer Lebensbeginn, kann man sagen. Und sind sehr nice, also am Telefon. Natürlich ist da sehr viel Schmerz bei den Eltern da, aber sind sehr Krishna-bewusst, gehen da sehr Krishna-bewusst mit um, und das gibt ihnen auch so den letztendlichen Trost in dieser Sache und hilft ihnen auch, das Kind ordentlich zu unterstützen in diesem Kampf um das physische Leben. Ja, das ist so, wir haben viel mit der materiellen Energie zu tun und wahrscheinlich auch sogar mit Leid, mit anderen und unserem eigenen Leid, einfach mit der materiellen Energie, aber es ist wichtig dabei, Krishna zu erkennen. So, je mehr ein Devoti einfach in allen Lebensumständen versucht, Krishna mit einzubeziehen, und je mehr ein Devoti versucht, in seinem Leben spirituelle Eindrücke zu machen, desto mehr kann er sein Leben spiritualisieren. Circle. Desto mehr kann das Leben spiritualisiert werden. In dem Maße, wie wir spirituelle Eindrücke in unser Leben zulassen, und was heißt zulassen? Suchen zulassen, klingt so. also suchen. In dem Maße spiritualisieren wir unser ganzes Dasein. Und in dem Maße, wie wir materielle Eindrücke suchen und tun, in dem Maße materialisieren wir unser Dasein. Ich glaube, es ist eine sehr verantwortliche, mit diesem Paradigma, ist jedem Devotee die Wahl überlassen, seinen Tag zu spiritualisieren. Und jeder Devotee sollte den Kontakt suchen mit Krishna und meiden mit der materiellen Energie. Gerade materielle Gefühle wie Zorn und Lust, das sind ganz schwere Happen. Gerade froh, wenn ich so durch den Tag mich boxen kann. Hare Krishna. Gut. Schön. Dann wünsche ich euch alles Gute. Denkt doch, vielleicht wollt ihr drüber nachdenken, auch über den Rahmen dieser Vorlesung heraus, wie ihr euer Dasein spiritualisieren könnt und wollt und so weiter. Ich denke, wir sehen einer sehr guten Zeit entgegen. Ich war gefahren und habe gesehen, wie wirklich ein so nicer Geist, der da existiert, so ein enthusiastischer Geist. Viele fragen sich, wie das mit der Farm so ausgegangen ist. Weil wir haben jetzt zwei Komitees gegründet, ein Action-Komitee von den jungen Devotees, die ganz neu daran gehen, und dann ein Komitee von älteren Devotees, die zwei unterschiedliche Aufgaben haben. Die Jungen versuchen, eine Alternative zum Farmmanagement zu finden, denn es ist klar, das alte Management durch Prito und sein Team oder seine Leute ist nicht gewillt, sich dort weiter einzusetzen. Sie sagen, sie haben es probiert und sie sind auf keinen sehr grünen Zweig gekommen. Und sie sehen einfach, wenn sie ihre Bemühung in anderen Städten, in anderen Großstädten einsetzen, kommt mehr dabei raus, das ist ihr Standpunkt. Und sie sagen, sie machen es noch bis zu Nishina Chaturdasi und nach Nishina Chaturdasi werden all diese Vorschläge angeschaut und dann wird also für einen Wechsel sozusagen, Prito Prabhu will dann langsam rausgehen, also wahrscheinlich nicht Knall auf Fall, aber will dann doch schon rausgehen, und wenn dann Alternativen da sind, dann werden diese Alternativen dann wahrgenommen und werden vorgeschlagen im gesamten GDC-Body. So ist das Treffen, das ist dabei rausgekommen. Ich reporte nur, ohne das in irgendeiner Weise zu bewerten. Ich habe meinen eigenen Standpunkt, Gelegenheit gehabt, dafür den darzustellen, wofür ich sehr froh war, also sehr dankbar, aber wurde nicht angenommen. Damit muss man sagen, das ist okay. Ich habe gedacht, warum nicht beides? Die Farm erhalten und mit auf einer Sparflamme und ordentlich prägen in den Städten und die Hauptenergie dahin tun und dann, ja, aber ist okay, also man muss auch die anderen verstehen, wenn die das nicht wollen, jeder ist natürlich frei. So, wenn einer von euch ein Farm-Tempo-Präsident werden möchte, jetzt ist eure Chance gekommen. Also ich sage hier, das klingt jetzt ein bisschen komisch, also es tut mir leid, ich will das nicht so banalisieren, aber auch Matajis, also vor, es ist total frei zur Gestaltung. Natürlich müsste da ein guter Plan wohl sein, um so um die Farm zu erhalten. Also einer alleine wird es nicht schaffen. Gut, das nur als kleinen Report, weil sich bestimmt viele fragen, wie das gelaufen ist und wie das war. Ich war froh. Es war nicht so aufgewühlt und aufgepeitscht, wie das jetzt da das so ad homini so war, so gegen Menschen gesprochen wurde. Es war also nur eine einigermaßen reife Diskussion. Gut, ja, aber das nur als Bericht. Wie wird Krishna dich beschäftigen? Sehr wichtig. Ich glaube, wir sehen alle Prabhupada als unseren richtungsweisenden spirituellen Meister. Und er, Prabhupada, sagt zu Deity-Verehrung von Grihasthas, ich hoffe, dass es alle erleuchtet und inspiriert, dass es, er sagt, es sollte nicht ablenken von der Verehrung der Hauptdeities. Also, es ist nicht so gut, wenn wir in unserer Deity-Verehrung, sicherlich müssen wir alle unseren Rhythmus finden, und das dauert ein bisschen, aber es sollte nicht total ablenken von der Verehrung der Hauptdeities, die hier Radha, Madan, Mohan sind. Das war klar, weil in dem Augenblick, wo das getan wird, werden wir ja auseinandergerissen. Wenn jetzt jeder gehört, das stelle ich mir vor, den Puja das bei sich zu Hause macht und nicht zu den Deities kommt, zu den Deity-Begrüßungen und den ich weiß nicht, wo jetzt zu, oder gar keine Verehrung der Deities macht. Es ist wünschenswert, wenn wir die Deities, gerade Madan Mohan verehren, die nun wirklich, ja, die ja zu uns gekommen sind und uns, also das sind installierte Deities, und ich glaube, jedem ist klar, Radha Madan Mohan sind die Hauptdeities im Umkreis von 500 Kilometern, oder ich weiß nicht, wie wann der nächste Hauptdeity kommt. Wir haben auch oft darüber diskutiert, wir sind der Meinung, das ist eine theologische Diskussion, mit Shingadev und Radha Madan Mohan da die Beziehung festzustellen. So, ich würde auf alle, aber es ist sehr, sehr nice, dass wir das Deities verehren. Also das ist nicht das eine oder das andere. Aber es ist sehr wichtig, dass sie in ihrem Leben den Rhythmus finden, wo sie eben sagen, bist du Brahm für die zweite Einweihung? Noch nicht. Ja, da kannst du dann natürlich die Deities verehren mit einem Standard, der ist auch sehr oft gesehen, wenn man als Gehasta, es ist gut, einen Standard zu haben, der dem ganzen Lebensrhythmus unterstützt, dass es nicht also zu ausführlich ist. Man kann da ja Deity Worship, da kannst du den ganzen Tag beschäftigt sein. Ich habe jetzt gehört, im Radha Raman, im Krishna Chetopa, wo war jetzt 4 Monate im Radha Raman Tempel. Wisst ihr das? Und 4 Monate, er schreibt hier seinen Doktor in das ist Krishna Chetopa, wo in Haribhakti Vilas, ja, der Deity-Verehrung. Da schreibt er sein Doktor drüber. an der Universität. Merkt er, ne? Und der hat mir erzählt, dass er bei einer Zeit bei einem etwas geheim gehaltenen Festival war. Das dauerte einen ganzen Monat. Das war in Jai Sringera. Das ist eines der Anwesen der Goswamis. In Vrindavan, der Radha Raman Goswami. Da haben die den ganzen Tag mit Krishna Deity, mit dem Krishna Deity, nicht mit Radha Raman, der blieb auf dem Hauptaltar, gefeiert. Also, aber wirklich den Tag Krishnas gefeiert. Zum Beispiel, abends kommt ja Krishna von zu Hause, von der Weide nach Hause. Da haben sie einen Deity getragen von der Weide mit Kälbern, ja, und haben es richtig gefeiert, dass Krishna jetzt nach Hause kommt. Und das ging den ganzen Tag über. Haben die mit dem Deity gefeiert. Also, gefeiert würde ich nicht sagen. Aber sie sind Deity begleitet durch sein Leben hindurch und haben alles geschafft. Außer wenn Krishna ist, dann hat er ein großes Wald. Und da haben sie auch, denn die ganzen Kuhhirtenjungen, wenn Krishna mit den Kuhhirtenjungen im Wald gegangen ist, sah man so eine Reihe mit Goswamis, die gingen alle in einen hergestellten Wald und setzten die dann da ab und da gab es ein Picknick und dann kam ein Dämon, eine Dämonpuppe aus Padmaché und haben es richtig gespielt. Nun macht man sich denken, ja, Kinder, wie alt waren die? Und wenn man dann hört, 45, 60 Jahre, dann denkt man, Mann, also, ne. Aber die Idee davon ist eine ganz, ganz, ganz explizite Sadhana-Idee, dass du einfach am Leben Krishna teilnimmst, dass du hier in der Welt übst, dich auf Krishna zu vertiefen. Und die haben natürlich, die haben das denn gemacht für jedes Lila ein Lied. Habe ich das gehört? Hatte Krishna war da auch und hat gesungen. Und Krishna Chetapabu sagte, das war also der absolute Insider-Tipp in Vrindavan. Das wurde geheim gehalten. Da haben einfach diejenigen, die am Krishnas Leben interessiert sind, die haben da wohl Wind geschickt und haben ihn dann teilgenommen. Er hat sich geärgert, er war nur die letzten 4 Tage dabei. Und da war also Riesendekoration. Das wäre was für dich geäußert, um nicht das so zu erfahren. Wie macht man, kann man denn das alles planen und so? Es geht darum, die Idee des Sadhanas jetzt noch einmal eine Stufe höher potenziert auszuüben, dass sie etwas beschäftigt. Und ich glaube, auf diesem Level, du könntest auch so deine Gornitas verehren. Da bist du den ganzen Tag beschäftigt. Du sägst neue Schaukeln für die, du und so weiter. Da gibt es keine Ende. So, ich würde grundsätzlich vorschlagen, sich damit Krishna Chetapabu, wenn du dich. Ich finde den super, den Krishna Chetapabu, der weiß alles über die Verehrung und auch sonst weiß er alles. Dazu fragen, wie man das, was es da für Modelle gibt in der Verehrung. Ich würde empfehlen, lieber ein Standard, der auch machbar ist, der leicht ist für die Familie auszuüben. Selbst wenn man viel zu tun ist, gibt es ja in der Familie, die Schule macht das Kind aus dem Haus zur Waldorfschule oder wo auch immer hin und die. Und Anita ist ja Lehrerin, die muss dann früh aus dem Haus, manchmal in den Ferien. Das nicht so eine, das etwas ist, was man gerne tut und was man gerne tun kann. Und da muss man so einen Rhythmus finden, den man tun kann. So ein Rhythmus, der einem erlaubt, alle anderen Dinge auch weiterhin auszuüben. Besonders auch gerade Madame Mohan. Die so ehren und achten. Und seinen Service zu tun in der Mission Mahaprabhu. Deswegen sagte Prabhupada mit dem Deity Worship der Grihasthas, gut wäre, wenn so die Grihasthas auf den Altar kommen, aber da du hast noch nicht die Einweihung, die dazu nötig ist, nicht zu dem Turnus, um sich zu beteiligen und auch zu gerade mal dann mal eine Zeit verehren. Das wäre natürlich ideal. Machen oder und so weiter und so fort. Ich möchte auch im nächsten Jahr, wenn ich hier bin, anfangen, ein bisschen Deity Worship zu machen, weil das ist ja so wichtig. Im nächsten Jahr sage ich immer, das hatte schon angefangen. So würde ich antworten. Aber sei dankbar, dass die Deities gekommen sind. Also mit dem, ich habe jetzt was Ausbalancierendes gesagt, aber natürlich total froh sein. Muss da unbedingt auch fest, und wenn solltest unbedingt die ganze Gemeinschaft einladen zum großen Fest, wenn ihr soweit seid, wenn die Deities auf dem Altar sind und so weiter, dass die Deities auch die Gebote sehen können und so richtig feiern und so, in einem balancierten Maß. Wie weit das hörten wir damals, ja, das wir damit hat er ja auch, ist ja klar, sonst bleiben alle Haushälter bei sich zu Hause, haben nie Gemeinschaft mit anderen Devoten, kommen nicht in Fahrt, im Service, in verschiedenen Arten des Services, die noch wichtig für das spirituelle Gesundung sind, und dann nicht so gut von jeder Zeit. Die Vallabha Sampradaya macht etwas anderes. Da wird bei der Einweihung den Devoten Devi gegeben. Das gehört dazu. Ein Devi, und dann verehren die halt ihren Devi bei sich zu Hause. Aber die sind hauptsächlich nur Haushälter, die, also nur meine ich nicht, dass das minderwertig ist, sondern da gibt es keine Brahmacharis. Die heiraten alle sofort und bald und leben natürlich nicht so, so wie wir zusammen, also die und sich ja in gewisser Weise als eine Mission verstehen. Die eine Mission haben, Prabhupada Erbe in die Welt zu tragen. Das gibt es dann nicht, diese Mission. Deswegen haben die halt den einen hohen, ziemlich hohen Standard, nehme ich mal an. Irena. Ja. Nochmal wiederholen. Noch eine Frage. Also wir sammeln das Thema, ja. 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 Mhm. Ja. Die Frage ist klar. Müssen wir noch sehen, was mit unserer Übersetzung ist. Ja, Hare Krishna. Hast du? Jetzt. Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Natürlich muss jeder Devotee sich richtig situieren, dass, wo er hingehört. Zum Beispiel einer, der einen unausgewogenen Charakter hat, wie es oft vorkommt. Es ist klar, dass der muss Boden unter den Füßen kriegen. Bei meinem Bruder ist es, ich habe einen Bruder, den ihr nicht kennt, einen jüngeren Bruder, manche kennen ihn, der deswegen jetzt, der hatte das nie einsehen wollen, dass er wirklich Hilfe braucht, und der deswegen jetzt in einer geschlossenen Anstalt ist. Also als ich in Hamburg war, habe ich davon gehört. Der hatte auch viel, der hat nicht Krishna-Bewusstsein praktiziert, aber viel, also andere Sachen, spirituelle Übungen gemacht, und hat es nicht einsehen wollen. Wir müssen uns grundieren, sagt die Vinod Thakur, sagt die meisten, also die allermeisten Weißen, was müssen in seiner Logik sich Vanashram-mäßig situieren, was das bedeutet, da wurde ja oft drüber diskutiert. Sie können jetzt nicht sagen, also sagen wir mal, ich will es positiv sagen, man muss sich so situieren, dass man physisch, emotional und sozial gesehen richtig situiert ist. Das ist ja klar. Also, ich hoffe, dass es sehr, manchmal komme ich mir in so einer Diskussion so vor. Ich will euch mal was Persönliches sagen. Wir haben da sehr viel drüber gesprochen in der Zeit, wo hier alles ziemlich durcheinander ging, dadurch, dass unser Leader sich zurückgezogen hat. Ich will es so höflich wie möglich ausdrücken. Das war ja schwierig für das deutsche Yatra. Und ich glaube, dass wir als eines der vielen Erkenntnisse, die da sind, gesammelt worden sind, gesagt haben, ja, es ist auch nicht zufällig, dass jetzt so ein Chaos da ist, die Devotees, da wurde nicht genug drauf Wert gelegt, dass die Devotees sich eben richtig situiert haben. Dass das Wort hörte man ja in jedem zweiten Satz, titulieren, zweiten oder zehnten Satz, vielleicht zehnten, nicht zweiten Satz. Ich denke, wir müssen jetzt davon, das ist jetzt Erfahrungsmaterial, was in unserem Leben gegenwärtig ist, das sollte jedem klar sein. Also mir ist es philosophisch sehr klar, und ich glaube bei euch allen auch, weil da gab es so viele Vorlesungen, so viele Diskussionen, so viele Papers war bei uns nicht. Aber das ist ja auch die Gesamterfahrung der ISKCON-Bewegung. Wir sind da ja nicht alleine. Und ich finde, wir müssen das jetzt sehen. In der Bhagavatam-Vorlesung sehe ich meine Aufgabe so ein bisschen darin, spirituell, über diese spirituellen Themen zu sprechen. Das heißt aber nicht unter Ausschluss den anderen Dingen. Die soll man nicht vergessen. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ich meinen Standpunkt als Vortragsgebender erläutere, sodass man weiß, von welcher Schule ich komme. Das ist sehr, sehr klar. Ich denke, wenn ich in dieser Vorlesung ging es darum, sein Leben zu spiritualisieren, und das habe ich besprochen. Aber wenn ihr wollt, kann ich jederzeit mit einem Nebensatz oder mit einem Hauptsatz das immer wieder wiederholen. Natürlich muss das für eine bedingte Seele auf der richtigen Grundlage geschehen. Also da ist keine Meinungsverschiedenheit da. Beides muss da sein. Diese parallelen Dinge müssen da sein. Ja, nicht gegeneinander. Gut, aber in dem heutigen ISKCON-Klima werden die das von jedem Dach hören, denke ich. Also das wird mehr, es ist mehr, dass man das hört, als spirituelle Dinge heutzutage. Also dazu sind die Vorlesungen meines. Aber gut, ich sehe, dass einige Devotee an diesem Punkt noch ein bisschen das erwarten. Ich verspreche euch, wenn das wichtig für euch ist, kann ich das gerne machen, weil es ist für mich klar. Es ist also nicht, dass ich mir da was sagen muss, was ich nicht denke. Das ist ganz, ganz klar. In der Devotee-Gemeinschaft, wenn ich heute predige, in der so Man-on-Man-Beratung, also das ist ja mein Hauptservice, kann man nicht sagen, aber viel meiner Zeit ist wirklich, wo ich mit einzelnen Devotees zusammen bin. Das geht immer darum. Und das muss man unseren Devotees, es stimmt, was du sagst, nicht gegeneinander, wir sind da nicht so gut drin. Ne? Das muss man denen immer wieder einbläuen. Es ist anscheinend doch nicht so klar. Also immer wieder. Jetzt ist wieder was in München, wo man also etwas richtig aufgewühlt ist, wo man den Einzelnen sagen muss, bitte, erkenne deine Natur und werde deiner Natur entsprechend aktiv. Und womit man wirklich meint, Svabhava, dieses Svabhava im Sinne von dieser konditionierten Natur, die wir haben. Nicht? Also man muss, du hast recht, das ist ein Wunderpunkt und klappt immer noch nicht. Vielleicht sollte ich da gerne darüber sprechen. Also, versteht ihr meine Situation, weswegen ich sage, ich denke, Kinder, das ist doch ganz normal. Das sage ich vielleicht auch aus meiner individuellen Erfahrung, weil ich ja irgendwie, also zumindest ich fühle mich abgerundet und glücklich und natürlich, also vielleicht habe ich auch mal einen Knacks irgendwo weg auf irgendeiner Ebene, das schließe ich auch nicht aus, aber so normal. Und ich denke, das habe ich immer gemacht, also natürlich ist meine Geschichte etwas anders als die normale Geschichte, weil ich eben den Weg mein Weg geht ja in den Sanyasas, aber das ist ja nun natürlicherweise die Minderheit. Ja, gut. Ich sehe das gerne und ich will da gerne, es ist für mich so als Lecturer so da, wenn ich gebe eine Lecture und ich kriege manchmal so das Gefühl, dass da so ein heftiger, so Lebenslüge und Irene hat das ja nur gefragt. Nicht? Und dann, jawohl, es ist eine Lebenslüge und diese unbalancierten Beispiele, also das ist schon das so, als sensibler Mensch spürst, deine Zuhörerschaft, denkt, dass du ein bisschen ausgewogener lächeln müsstest. Also das kommt schon an. Also das, ich bin nicht und ich kann gerne das aufgreifen. Ich würde gerne mal jetzt, ist gut, dass jetzt so sind. Ich hatte Murali zuerst gesehen, dann Hari Venu und dann Gaurav Shiromani. Ich würde gerne dann Vishwadev, der ja sich hauptsächlich damit auseinandersetzt. Das ist ja eines seiner wesentlichen Services in der Gemeinde, so zu sorgen, dass, und zu helfen, auch ganz aktiv, pragmatisch, dass du da auch dann was sagst, wie deine Beobachtungen zu dem Thema sind. Mhm. Ja, Murali? Nicht zufrieden sind, ja. 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 Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ja. Danke, das ist ein sehr wichtiger Beitrag. Ja. Ja, wenn du so einen zufriedenen siehst, aber sehr oft sieht man das ja nicht. Ja, ja, ja. Ja, ja. War nicht so ein bisschen mehr auf dieses Grundierungssystem achten. Ich denke, spirituelles Leben ist immer gut, aber klar, mir kommt es manchmal so vor, wie kennst du beim Zahnarzt, da kann man eine goldene Krone auf dem Zahn, der wirklich krank ist, setzen und das nützt überhaupt nichts. Das wird noch mehr Schmerz geben. Ich denke, so, das ist so, wie ich das so sehe. Wenn die Grundlage so, die menschliche Grundlage und die nicht wirklich situiert sind, so sind, dann. Das heißt aber nicht, dass die goldene Krone nicht gut ist. Das heißt nur, dass da eine wichtige Arbeit versäumt wurde. Ich weiß nicht, ich habe zwei Goldkronen, ich weiß, was das bedeutet. Da feilen sie dir das alles ab, den kranken Zahn, und tun da schöne Medikamente reintun, also meistens gar nicht schöne, so Bomben in die Zähne, die da den ganzen, also dass sich das nicht mehr identifiziert, ja, infiziert. Und die Grundlage muss geschaffen werden. Ich glaube, das ist dieses einfache Prinzip, was wir natürlich manchmal übersehen, wenn wir das spirituelle, nur über das spirituelle sehen. Aber ich finde, das spirituelle Leben ist immer richtig, ist immer gut, nur muss halt diese Grundlage geschaffen werden. Das ist meine Meinung. Aber das ist sehr wichtig, was Murali sagt. Die meisten machen das halt nicht und werden dann so unzufrieden, dass, ja, anyways, dass da sogar menschliche Versagen in einem übersteuerten Maße geschehen. Mhm, danke. Ja. Ja, ja. Danke, also ich finde es sehr schön, dass das jetzt so thematisiert wird, und ja, man muss jetzt endlich mal was machen. Nicht? Also, und da, du solltest unbedingt, wir haben ja so ein paar Ideen in unserem Preaching-Team, wie wir das nennen, und du solltest unbedingt auch da deine Ideen bitte geben. Wir sind, das ist gestern thematisiert worden mit einer Ausbildung, das Arbeitsblatt. Wir sind noch total am Arbeiten und so weiter. Und ich glaube, heute Abend ist ein Goloka Dharm-Treffen, wo sich auch die Mitglieder des Predigerteams, einige jedenfalls davon, auch vorstellen. Ja, also, dass ihr auch wisst und dass das gemeinsam gemacht wird. Aber ja, das muss ich jetzt gehen. Mhm. Ja. Ja. Nochmal? Ja. Seele, was nun? Ja. Ich will hier nur eine kurze Antwort geben, sicherlich nicht eine erschöpfende, und dann Vishwadev Prabhu bitten, dazu etwas zu sagen, weil es ein Thema ist, wo meines Erachtens er viele praktische Erfahrungen gesammelt hat. Ja, ich habe es oft festgestellt bei Devotees, die mir das auch schreiben. Also ich kriege manchmal solche Briefe, dass sie zu einem Punkt kommen, wo sie merken, es geht eigentlich um Krishna, aber ich will eigentlich nur mich. Und ich finde es gut, dass es zu dem Punkt kommt. Da muss man sich dann einfach entscheiden, was einem wichtig ist. Aber auch hier muss man sehen, muss der Devotee sich prüfen, warum habe ich jetzt diesen Konflikt? Liegt es vielleicht daran, dass ich gar nicht in der Lage bin, Krishna etwas zu geben, weil ich so viel Mangel im Augenblick habe, menschlichen Mangel oder Situationsmangel? Ich habe gemerkt, Leute, die stark sind, können sich auch stark Krishna hingeben. Leute, die schwach sind, können sich ganz schwach Krishna hingeben. Also das ich glaube, wir können das alle erkennen. Wenn man wirklich so im Minus ist, dann kann man nicht. Ich merke es jetzt ganz auf einer ganz einfachen Ebene, die ihr bestimmt nachvollziehen könnt. Ich habe jetzt, seitdem ich von Indien zurückgekommen bin, nur hart gerackert, von morgens bis abends. Und ich muss jetzt einfach mal lesen wieder und ein bisschen für mich sein und so weiter. Weil wenn jetzt jemand kommt mit einem riesen Serviceprogramm für mich, dann sage ich, es geht einfach jetzt nicht so gut. Ich muss jetzt erstmal einfach nur einen Tag. Gib mir einen Tag oder anderthalb Tag und dann bin ich wieder, dann kann ich wieder mein Bestes geben. Aber das erfahre ich auch. Ich bin im Augenblick nicht richtig situiert. Ich bin nicht intellektuell. Ich habe keine Zeit gehabt, meine Gedanken nachzuhängen. Ich brauche das ein paar Stunden, muss nachdenken können. Einfach nur nachdenken, konzentrieren. Über Themen ist gar keine Zeit gewesen. Und dann muss man jetzt einfach die Bremse ziehen. Und dann kannst du dich Krishna hingeben. Ich glaube also, dieser Punkt mit dem, dass man sagt, ich will eigentlich nur mich in den Mittelpunkt stellen, kommt aus diesem Punkt. Ich hoffe, dass ich jetzt dem Standpunkt zeigen kann, dass ich wirklich so denke, dass ihr bei mir also offene Türen einrennt. Es kommt meines Erachtens daraus, dass die Body einfach emotional und physisch und sozial einfach unterernährt ist. Und dann sagt, jetzt komme ich erstmal dran. Ich glaube, das kommt dadurch. Das kann in vielen Fällen. Du sprichst aber vielleicht von etwas anderem. Du sprichst einfach von dem plötzlichen Erkennen. Es geht ja um Krishna. Das sind meine Freunde. Ich kam, bin mit 5 Freunden in den Tempel gegangen. Und die haben alle gemerkt, es geht um Krishna und nicht um sie. Und sind alle aus dem Tempel rausgegangen und ich bin geblieben. Nicht, weil ich so fortgeschritten war, sondern weil ich dachte, also derzeit waren wir jung. Ja, ja, und? Ist doch gut, ist doch gut. Also, ja. Entstehen von Liebe eigentlich, das bringt die Seele dazu, ihre Haltung zu ändern und Krishna zu lieben. Darüber hat Vishwanath Chakravarti Thakur dieses glänzende Buch geschrieben, Madhurya Kadambini. Da geht es darum, wie von einem Grundvertrauen die Seele systematisch darum gebracht werden kann, Shakti zu verspüren, eine Anhaftung an Krishna, dann Bhava und dann Prema. Und erst auf der Stufe des Prema, erst wenn so Liebe zu Krishna mit reinkommt, stellt man Krishna in den Mittelpunkt. Durch Liebe. Ist genauso wie wenn du wirkliche menschliche Liebe erfährst, dann wirst du auch irgendwann mal dazu kommen, ich verfluchter Egoist, wirst du sagen, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Ich muss meinem Partner auch mal was eingestehen und für die Dasein. Durch Liebe kommst du aus diesem Ego heraus. Durch das Aufblühen von Liebe, will ich mal sagen. Das braucht nicht die höchste Ebene zu sein, sondern wenn es so langsam anfängt. Ach, das ist doch toll. Die Vorstufen von Liebe sind zum Beispiel Dankbarkeit. Oft, ich bin so dankbar. Krishna tut die ganze Zeit was für mich. Nektar und ich. Und dann kommt er. Oh, jetzt will ich doch mal was gegen tun. Weiß es nicht, wie wir wollen Vishwadev hören, aber du möchtest kurz, bitte. Schön, dass du so in Feuer bist, nicht gegeneinander. Ja. 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 Das für Krishna zu tun, ja. 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 Danke. Ja, ja. 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 Toll. Ist doch gut, wie wir denn, wenn die. Ja. Nein, wir wollen. Ja. Ja. Nicht vielleicht schlimm, vielleicht geht es dann erst richtig los, wenn wir über den sprechen. Ja. 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 Sogar in den Schriften von dieser Art der Maya, da gibt es was drüber, also dass man nicht entsprechend seiner Adhika heißt der Befähigung oder der Adhika, kennt man glaube ich das Wort, dass man nicht entsprechend seiner Position, wird auch manchmal übersetzt, tätig wird. Und das heißt, dass Krishna sagt, das ist impious, gottlos. Also impious, wie wenn man das unfromm oder so, impious. Also da gibt es was über den Bereich. Das ist richtig, was Adishesh Babu sagt. Dass also, dass man sich da etwas einbildet und da drin ist, in dieser Lebenslüge ist auch Maya. Und er sagte, darauf wird nicht genug hingewiesen. Ja, stimmt. Also es stimmt, dass das so wirklich ein Problem, das ist wirklich eine Maya. Also es wird richtig so von den Schriften auch so herausisoliert und herauskristallisiert. Das ist nicht nur eine sagen wir mal, circumstantial Ansicht, eine Ansicht, die auf die Umstände, die von den beobachteten Umständen beruht, sondern ist wirklich auch in den Schriften da. Ja, toll, also wirklich schön. Ich hoffe, dass du jetzt nicht fühl dich frei zu sagen, dass du nicht so denkst, oh, jetzt erwartet die ganze Welt das weise Wort zum Sonntag von mir. So. Aber was hast du zu diesem Thema und der Diskussion zu sagen? Also ganz locker, was du... Ja. 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 Ja, richtig, ja. Aber vielleicht, wir sind ja noch in der Arbeit und wollen ein Projekt vorschlagen und eigentlich so ein Forum für spirituelle Fragen machen, wo diskutiert wird. Das hat sich schon vor langer Zeit angelegt. Zum Beispiel vier regulierte Kulturen. Richtig so markante Sachen, wo man weiß, dass das ausdiskutiert werden müsste. Die regulierenden Prinzipien. 16 Runden waren hier, auch mal ein Thema. Ja oder nein? Oder wie steht man jetzt dazu? Und dass das diskutiert wird. Und auch
und es war inspirierend mit Reife und Güte diskutiert wird. Und so. Aber dass man starke Individuen gibt. Das sind sehr wichtige Punkte. Sofort muss ich Ihnen ein bisschen benötigen. Da gibt es schon, also das finde ich auch. Wir haben, und das stimmt tatsächlich, in der Vergangenheit haben wir die Mission sehr stark betont. Und da ging es natürlich um die Zwecke, die einer Mission, wie soll ich mich ausdrücken, eine Mission hatte bestimmte Ziele, die wir gemeinschaftlich versucht haben zu erreichen. Und wer dazu kam,